Blizzard kündigt aus dem Nix ein neues Overwatch an und wir haben es schon gespielt. Der Kingdom Come Director macht in Zukunft lieber Filme und eine Resident Evil Entwicklerlegende wünscht Leakern 1000 Tode. Heute ist der 25.02.2026. Gratulieren wir alle in den Kommentaren meinem Bruderherz Joel zum Geburtstag. Und jetzt kommen die News mit Joel. Do you guys not have phones? Ein Moment, der sich für immer in die Annalen der Videospielgeschichte eingeprägt hat. Nach Diablo Immortal, Hearthstone und Warcraft Rumble folgt jetzt wie aus dem Nichts die vierte Mobile-Ankündigung von Blizzard. Overwatch Rush. Yep, ein neues Overwatch für iOS und Android. Wenn ihr jetzt aber FPS-Gameplay wie bei Call of Duty Mobile erwartet, dann liegt ihr falsch. Overwatch Rush spielt sich sehr anders als das Hauptspiel und findet in der Top-Down-Perspektive statt. Kollege Dimmy war ja unter anderem wegen Diablo bei den Entwicklern zu Besuch und durfte dort auch bereits Overwatch Rush anspielen. Dimmy, was ist denn das für ein Spiel und wie hat's dir gefallen?
Ja, Blizzard hat offenbar daraus gelernt, Mobile-Spiele nicht mehr auf der ganz großen Bühne anzukündigen, weil diesmal war es ziemlich klein. Nur 4 Presseleute weltweit konnten Overwatch Rush anspielen und ich war einer davon. Und als jemand, der mit Mobile-Spielen eigentlich nicht so viel anfangen kann, hatte ich echt meinen Spaß damit. Overwatch Rush ist nicht einfach nur eine kleine Version des großen Overwatch. Es ist kein Ego-Shooter, sondern eine Art MOBA-esker Top-Down-Shooter, in dem er einen von 8 Overwatch-Helden spielt. Und ja, dann versucht das andere Team in Conquest, in Elimination, in Team Deathmatch Platz zu machen. Es ist 4 gegen 4. Und wenn ihr das große Overwatch kennt, werden euch die Spezialfertigkeiten der Helden auch sehr bekannt vorkommen. Also ein Soldier hat sein Sturmgewehr, hat seinen Sprint, hat seine Granate, hat seinen Ulti, mit dem er Gegner automatisch aufs Korn nimmt. Es ist im Prinzip eine Top-Down-Variante des großen Overwatch. Das Spiel soll Free-to-Play werden. Ein konkretes Release-Datum haben wir noch nicht. Hat auch schon den ganzen, also der Build, den ich gespielt habe, hatte schon den ganzen Skin und Drumherum-Kram mit drin. Müssen wir mal abwarten, ob da nicht auch irgendwelche Pay-to-Win-Mechaniken drin sind. Aber für den allerersten Prototypen, den ich jetzt gespielt habe, war das echt schon eine sehr launige Angelegenheit.
Danke, Dimmy. Wie geht's euch denn damit? Seid ihr bei Mobile ganz grundsätzlich direkt erstmal raus oder gebt ihr dem Spiel eine Chance?
Do you guys not have phones?
Yeah, you guys all have phones. Phone.
Daniel Wawra, der kreative Kopf hinter Kingdom Come Deliverance 1 und 2, verabschiedet sich von der aktiven Spieleentwicklung. Das hat sein Studio Warhorse Studios offiziell bestätigt und kündigt gleichzeitig einen ganz neuen Fokus für ihn an. Wawra wird künftig nicht mehr am neuen Warhorse-Spiel mitarbeiten, stattdessen soll er die Verfilmung der Kingdom Come-Reihe vorantreiben. Er wird sich um den Film oder eine mögliche TV-Adaption kümmern und arbeitet bereits am Drehbuch, so der CEO des Studios. Gespräche mit Produktionsfirmen laufen bereits. Studiochef Martin Frivalski betont, dass Wawra nicht komplett geht, aber nicht mehr täglich im Studio sitzt und die Spieleentwicklung leitet. Die Marke Kingdom Come soll so weiter wachsen, nicht nur als Spiel, sondern auch als Geschichte auf der Leinwand. Damit ist klar, ein Kingdom Come 3 unter Wawras Leitung wird nicht mehr passieren. Er selbst wird nicht mehr an kommenden Spielen der Reihe arbeiten. Ob es ein Kingdom Come 3 irgendwann von einem anderen Director geben wird, ist aktuell unklar. Warhorse hat dazu keine konkreten Pläne offiziell bestätigt. Wir sollten also nicht davon ausgehen, dass ein dritter Hauptteil direkt vor der Tür steht. Momentan liegt der Fokus des Studios auf dem Filmprojekt und anderen noch nicht offiziell benannten RPG-Ideen. Wir haben selbst bei Warhorse nach einem Statement gefragt, aber keine weiteren Informationen zu den Zukunftsplänen erhalten. Still have a long way to go till your work is done. Kurz vor dem offiziellen Launch von Resident Evil Requiem am 27. Februar sorgt ein Leak für Ärger. Und jetzt mischt sich sogar eine Urentwicklerlegende ein. Hideki Kamiya, der das klassische Resident Evil 2 dirigierte, hat auf X drastische Worte gegen alle geäußert, die Story-Details oder Gameplay vorab im Netz teilen. Während Capcom selbst Fans bereits gebeten hat, keine Spoiler oder vorab geleakten Videos zu verbreiten, geht Kamiya deutlich weiter. Er schrieb sinngemäß, dass Leute, die Requiem spoilern, 1000 Tode verdienen und dass sie verflucht werden sollen, nie wieder Spiele spielen zu können. Seine Begründung? Diese Aktionen zerstören die Vorfreude der Fans und des Entwicklerteams gleichermaßen. Kamiya ist kein unbeschriebenes Blatt im Survival-Horror-Genre. Er leitete früher Resident Evil 2 und war an mehreren Kulttiteln wie Devil May Cry, Okami und Bayonetta beteiligt. Heute arbeitet er über sein Studio Clovers und bleibt trotz vieler Jahre fernab von Capcom eine lautstarke Stimme in der Szene. Im Gegensatz zu Kamiyas drastischer Reaktion setzt Capcom eher auf juristische Maßnahmen. Das Unternehmen kündigte an, Leak-Inhalte löschen zu lassen und Spoiler zu entfernen, um die Day-One-Experience für alle Spieler zu schützen.
Nein, doch.
Heute gibt's mal wieder einen Schnelldurchlauf in unserer News-Ticker-Rubrik, damit ihr einen Überblick habt, was sonst noch so passiert ist. The Witcher 4. CD Projekt bekommt Verstärkung aus dem Team von Clair Obscur Expedition 33. Lucy Hennett, die von Mai 2023 bis Ende 2024 als Cinematic Animator bei Sandfall Interactive arbeitete, kümmert sich in Zukunft um Ciri's Gesichts- und Körperanimationen. Warner Brothers und Netflix-Deal am Bröckeln. Der Vorstand von Warner Brothers Discovery bestätigt offiziell, dass ein überarbeitetes und finanziell verbessertes Angebot von Paramount Skydance geprüft wird, das den bisherigen Deal mit Netflix in Frage stellen könnte. Paramounts neues Angebot erhält offenbar einen höheren Kaufpreis von etwa 31 US-Dollar pro Aktie und zusätzliche finanzielle Anreize, die es als überlegenes Angebot gegenüber dem Netflix-Deal erscheinen lassen könnten. Marvel's Wolverine. Das neue Insomniac-Spiel hat endlich einen offiziellen Release-Termin. Los geht's am 15. September diesen Jahres. Horizon Hunters Gathering. Der von kurzem angekündigte Multiplayer-Ableger der Reihe bekommt einen ersten Playtest und der läuft vom 27. Februar bis 1. März auf PC und PlayStation. God of War Film. Der nächste Schauspieler ist bekannt. Ed Skrein spielt Baldur. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Rolle von Dario Naharis in Game of Thrones. Also der erste vor dem Recast. Nacon ist pleite. Der französische Publisher hat offiziell Insolvenz angemeldet und beantragt vor dem Handelsgericht in Lille ein gerichtliches Sanierungsverfahren, weil das Unternehmen seine finanziellen Verpflichtungen derzeit nicht erfüllen kann. Die Aktie von Nacon wurde bereits vom Handel ausgesetzt und ein Gerichtstermin Anfang März soll klären, ob und wie der Publisher seine Schulden umstrukturieren und den Betrieb fortführen kann. Heute graben wir uns mal wieder ganz tief in die Gaming-Geschichte ein, denn diesmal geht's um den Anfang eines globalen Phänomens, das zwar mal als Videospiel angefangen hat, inzwischen aber allgegenwärtig ist. Pokémon. Diese Woche vor 30 Jahren sind nämlich in Japan die allerersten beiden Editionen von Pokémon für den Nintendo Game Boy erschienen. Es geht natürlich um Pokémon Rot und Pokémon, Grün. Ja, richtig gehört. In Japan gab es zuerst Rot und Grün. Ein blaues Pokémon-Spiel kam dort nämlich erst ein halbes Jahr später. In Europa ging es dagegen mit Blau und Rot los. Später kam dann noch Gelb dazu. Und das beginnt mit der wohl wichtigsten Entscheidung eures ganzen Lebens. Nehmt ihr als frisch gebackener Pokémon-Trainer Shiggy, Bisasam oder Glumanda als Start-Pokémon? Danach zieht ihr aus in die Welt, um nicht nur alle 151 Fantasietiere zu katalogisieren, sondern eure Viecher auch zum besten Kämpferteam der Kanto-Region zu machen. Aber warum überhaupt dieses ganze Getue mit den Farben? Weil da jeweils unterschiedliche Pokémon drin sind und ihr nur dann alle 150 oder 151 bekommen könnt, wenn ihr mit Trainern der anderen Edition über das Linkkabel tauscht. Was heute klingt wie ein albernes Gimmick, hat Ende der 90er Jahre weltweit die Pausenhöfe regiert und machte dabei die Kids zu lebenden Legenden, die auf offiziellen Nintendo-Events Mew, das ansonsten unmöglich zu fangende Pokémon Nummer 151, abgestaubt haben. Bis heute wurden fast 490 Millionen Pokémon-Videospiele verkauft. Zusammen mit Zeichentrickserien, Spielsachen und Sammelkarten haben Nintendo, Game Freak und Creatures über 150 Milliarden US-Dollar verdient. Nicht schlecht für eine Idee, bei der sich Nintendo anfangs keine großen Erfolgschancen ausgerechnet hat. Neben Blau, Rot, Grün und Gelb gab es übrigens mal Pläne für ein Pokémon Pink mit einem sprechenden Pipi als Starter-Pokémon. Warum es das nie gegeben hat, ist aber eine andere Geschichte aus der Gaming-Geschichte.
Na, Kleine, willst du mit?
Pikachu!
Ja, du mich auch.
Und das waren die heutigen News. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, dann schaut super gerne in mein neues Video rein, in dem ich das Sauerkraut-WoW-Event nochmal in seiner Gänze zusammengefasst habe für alle, die es nicht verfolgt haben. Haut rein und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Euer Jules.